Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des KI und Tech Podcasts. Mein Name ist Holger Winkler und ich freue mich, dass du wieder da bist. Heute und hier, wo 75-99% aller Cloud- und Softwareangebote aus den USA kommen, rückt eine Frage in den Mittelpunkt. Wie unabhängig sind wir eigentlich noch? Oder zugespitzt, ist die Cloud heute eine Chance oder bereits eine gefährliche Fessel und vielleicht sogar ein Spitzloch? Digitale Souveränität ist kein abstrakter Begriff mehr. Sie entscheidet darüber, ob dein Unternehmen morgen noch handlungsfähig ist und vor allem, wer alles in den USA sonst noch Zugriff auf deine Daten hat. In diesem Sinne gibt es heute einen kurzen Appell für europäische Eigenständigkeit und ich freue mich sehr auf meinen Gast Jens Horstmann, Vorstand der Trivisto AG in Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen, Jens.
Hallo Holger, vielen Dank, dass ich heute hier sein kann zu dem Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Ich bin der Gründer zusammen mit dem Jürgen Engler von der Trivisto AG. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Datenanalyse, KI, Data Warehousing, BI. Und uns betrifft das sozusagen eher so am Rande, aber mir ist das Thema einfach sehr, sehr wichtig. Nicht nur wegen der Sicherheit, nicht nur wegen dem Missbrauch, sondern natürlich auch, weil wir einen massiven Teil der Wertschöpfung, die uns ja jetzt im Automobilbereich teilweise ein bisschen weggeht, auch relativ kampflos nach Amerika steuerfrei wegschenken. Allein deshalb wäre es schon ein Grund zu überlegen, ob wir nicht einen Teil der IT von uns selber gestalten wollen. Aber Abhängigkeit und Sicherheit sind natürlich noch mal ganz andere Dimensionen als der reine monetäre.
Wir haben uns ja jetzt vorher unterhalten, Jens, und wir haben gesagt, okay, wir wollen erstmal Ziel dieser Sendung, dass du, wenn du das hörst und vielleicht noch nicht hundertprozentig sicher bist, ob das Thema Datensouveränität dich wirklich trifft, ein Bewusstsein dafür bekommst. Dafür gucken wir ganz kurz nach Israel, was Microsoft da getrieben hat. Dann warst du vor kurzer Zeit, lieber Jens, auf dem bayerischen Digitalgipfel natürlich. Und da willst du uns kurz berichten, was du dort gehört hast. Da warst du, glaube ich, auf einem sehr heißen Stuhl gesessen. Dann haben wir uns auch vorgenommen, die 4 oder 5 Hauptanwendungen angucken, die in Deutschland wirklich im Moment davon betroffen sind. Und dann wirst du sehr, sehr, sehr schnell sehen, dass das Thema dich angeht. Und dann 3, 4 Dinge, die du praktisch tun kannst. In diesem Sinne, let's go. Jens, ich habe vor einiger Zeit kaum glauben können, was ich da so gelesen habe. Und das war eine offizielle Pressemitteilung, dass im September diesen Jahres Microsoft in Israel geschwind mal einfach Services abgeschaltet hat. Was weißt du drüber, beziehungsweise was denkst du dazu?
Ja, das ist nicht der erste Vorfall dieser Art, der spätestens seit der Machtergreifung von Trump passiert ist. Auf Druck der amerikanischen Regierung hat Microsoft Services abgeschaltet, die die israelische Armee genutzt hat, um an Informationen zu kommen und Leute zu tracken. Da können wir politisch drüber denken, was wir wollen. Da könnte man endlos drüber diskutieren. Aber ich finde es eben eine absolute Ungeheuerlichkeit, dass ein wirtschaftliches Unternehmen in dieser Form eingreifen kann und die Macht hat, so etwas zu tun. Und wir haben ja das Thema Souveränität heute im Mittelpunkt. Israel hat offensichtlich keine Datensouveränität über Daten, die innerhalb der Armee sind. Und das ist absolut bedenklich.
Also ich habe, um das ein bisschen abzubecken, hier nochmal danach geguckt. Du kannst das gerne für dich selber prüfen. Betroffen war Azure von Microsoft und Tools mit KI-Auswertung. Und darüber hat der Guardian berichtet. Also das ist nied- und nagelfest, ist keine Verschwörungstheorie, sondern ist so. Punkt. Du hast vorher, lieber Jens, schon mal einen anderen Fall kurz noch ansprechen wollen, der auch schon passiert ist, wo das Microsoft-Konto dann einfach von jemandem gekappt wurde, der unliebsam war. Sollen wir das auch noch angucken?
Ja, und zwar, ich denke, einige kennen das auch schon, dem Chefankläger des Internationalen Gerichtshofs, der eine Klage gegen Israel vorbereitet hat, ist der Microsoft-Account wiederum auf Veranlassung von Trump gesperrt worden, weil er ja ein gutes Verhältnis zum Netanyahu hat und alle Dokumente waren damit auch einfach weg.
Also, Das bedeutet letztendlich, was auf der einen Seite irgendwo mal passiert ist, ist natürlich nicht auf Israel beschränkt oder eine gewisse Region, sondern letztendlich kann man davon ableiten oder daraus ableiten, dass es ein gewisses Gutdünken gibt. Und letztendlich sind es aber ja alles bezahlte Accounts. Es ist ja nichts Geschenktes, mit dem wir hier arbeiten, was uns kritisch das Ganze betrachten lassen sollte. Jetzt warst du letzte Woche oder vorletzte Woche auf dem Bayerischen Digitalgipfel neben ganz großen Koryphäen. Da nimmt man ja so ein Thema auch gerne mit. Was ist dein Eindruck von der offiziellen Sichtweise dieses Spiels?
Man muss vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen. Während ja auch die Regierungen sich sehr intensiv mit dem Thema Souveränität auseinandersetzen. Letzte Woche auch ein europäischer Gipfel zum Thema Datensouveränität in Berlin war. Und eben das auch Thema beim Bayerischen Digitalgipfel war, hat die deutsche Regierung einen großen Microsoft-Vertrag die Woche davor unterschrieben, genauso wie der bayerische Ministerpräsident einen Vertrag mit Microsoft über die Einführung von Office in allen bayerischen Behörden. Das heißt, auf der einen Seite wird gesagt, wir müssen europäische Software unterstützen und auf der anderen Seite wird amerikanische Software als in Vorbildfunktion gekauft. Auf dem Gipfel selber gab es ein Panel zum Thema digitale Souveränität. Da saß dann Microsoft, da saß Google, da saß ein Geschäftsführer von SAP, der unter anderem für den Aufbau einer angeblich souveränen Azure Cloud auf SAP-Servern verantwortlich ist. Und da saß noch Siemens, die im Schwerpunkt ja eigentlich Kunde von Azure und oder beziehungsweise von Microsoft und Google im Cloud-Bereich sind, sodass man sagen kann, wenn ich über europäische Datensouveränität rede, fällt mir das schwer, den Sinn darin zu sehen, ein quasi komplett auf amerikanischer Software aufgebautes Vierer-Panel zu haben und keinen einzigen europäischen Softwarevertreter. Weil es ging nicht um SAP, was ja eines der wenigen positiven Beispiele ist, wo wir international mithalten können bei der Software, auch von den Marktanteilen her. Und darum kommt einem das schon alles ein bisschen komisch vor. Man darf dabei ja auch nicht vergessen, bei Souveränität geht es ja nicht nur darum, dass der Zugriff sicher ist und dass keine anderen Leute mitlesen können, sondern Souveränität heißt ja auch, dass ich wählen kann und Souveränität heißt auch, dass ich selber in der Lage bin, es zu tun oder andere habe, mit denen ich es tun kann. Und wenn Microsoft als Beispiel die einzige Lösung ist, dann sind wir eben nicht in der Lage, es selber zu tun und damit sind wir auch nicht souverän, weil damit sind wir abhängig.
Also letztendlich dreht es sich natürlich A um Kosten, es dreht sich um Verfügbarkeit, aber vor allem dreht sich es um den Willen, was zu ändern, weil von alleine fällt das nicht vom Himmel. Wir können uns vielleicht nachher angucken, welche Lösungen man heute nehmen kann, welche Anbieter es gibt, welche Hacks es gibt, um aus diesem Problem zu entrinnen. Lass uns ganz kurz die vielleicht 4 oder 5 größten Problemfälle angucken, wo wir glauben, sicher zu sein, aber in Wirklichkeit eigentlich Tür und Tor offen ist, eben doch nicht Herr der eigenen Daten zu sein und ausgeliefert zu sein. Ich habe das mal so ein bisschen recherchiert. Nummer 1 stand da sofort Microsoft 365 und Microsoft Azure. Was fällt dir dazu ein?
Microsoft Azure ist sicherlich das große Problem, wenn man davon unabhängig werden möchte. Auf der einen Seite der Vendor-Login extrem tief ist. Ich setze Office 365 ja nicht nur an, um PowerPoint und Word-Dateien zu öffnen, sondern in der Regel ist das zusammen mit SharePoint und diversen Tools wie Power Automate gerade in großen Firmen so tief in die täglichen Prozesse eingebaut, dass ich da diesen Vendor-Login in einer Form habe. Wenn man jetzt mal den Daimler als Beispiel nimmt, wenn Daimler sein Office 365 weltweit abstellen oder umstellen möchte, dann sind die ich weiß nicht, wie viele Jahre beschäftigt. Ich will die Summe auch nicht ausrechnen, was das kostet. Und sie haben da nicht ein Tool, sondern um ein komplettes Office 365 oder Microsoft 365 heißt es, glaube ich, gerade zu ersetzen, brauche ich mehrere verschiedene Tools, teilweise von unterschiedlichen Anbietern, und habe natürlich auch wieder einen relativ hohen Integrationsaufwand. Das heißt, wenn so kleine Unternehmen wie Trivisto innerhalb von 2 Wochen umstellen könnten, ich müsste dann noch ein Jahr lang das die Beschwerden von Mitarbeitern ertragen, das aber in, keine Ahnung, Open Office das nicht genauso geht wie in Word, aber das könnte ich aushalten wahrscheinlich. Ist es eben in großen Firmen mit eben nicht so einfach und keine reine Willensfrage, sondern diese Verflechtung dieser ganzen Tools und Prozesse mit der Software sind so tief, dass das einfach ein Riesenmanöver ist, was die so leicht nicht machen werden. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, wenn mir ein großes Unternehmen sagt, ja, lustig, aber das muss A, jemand bezahlen und B, jemand machen.
Jetzt gibt's ja das Argument, wir haben das Hosting in Deutschland, in der Schweiz, in wo auch immer. Das kann ich ja bei Microsoft antickern lassen. Ja? Das ist ja so eine Security-Frage, da bin ich mit safe. Was sagst du dazu?
Es gibt seit 9/11 ein Gesetz in Amerika, das vorschreibt, dass jeder amerikanische Anbieter, egal wo die Daten liegen, die Daten der NSA zur Verfügung stellen muss. Um an Daten von Nicht-Amerikanern zu kommen, wird kein Gericht gefragt, so wie wir das in Deutschland so aus dem Krimi kennen, wo dann nett jemand zum Richter läuft und sagt, ich möchte hier den Rechner durchsuchen, und dann wird Nein gesagt, warum? Sondern ein interner Mitarbeiter bei der NSA entscheidet, ob der Zugriff nötig ist oder nicht. Und der macht das wohl recht großzügig. Das heißt, es gibt keinen Schutz für Daten von amerikanischen Unternehmen in Europa. Der Chefjustiziar von Microsoft musste unter Eid vor dem französischen Parlament zugeben, dass auch die European Sovereign Cloud von Microsoft nicht vor amerikanischem Zugriff geschützt ist. Ein weiteres Dokument, was publik geworden ist, es haben auf auch in Europa liegenden Daten in Office 365 Mitarbeiter und Partner aus über 100 Ländern Zugriff aus technischen Gründen. Wie ich da sicherstellen will, dass da nicht mal der Falsche bei ist, weiß ich nicht. Also über 100 Länder heißt ja wahrscheinlich über 1000 Menschen.
Also ich verweise an dieser Stelle ganz kurz auf ein Interview, was wir vor einigen Monaten geführt haben, und zwar mit dem Jerome Evans, Gründer von First Colo, die ein Rechenzentrum in Frankfurt aus dem Boden stampfen, wie es fast noch nicht in Europa gesehen wurde. Der sagt, bei mir sind deine Daten sicher. Wenn du Interesse hast, guck dir genau dieses Interview an. Hier auf dem Kanal findest du, wenn du ein bisschen googelst, Überschrift des Rechenzentrum Frankfurt, konforme Cloud statt US-Zugriff. So, das wäre im Prinzip praktisch ein Spoiler, wenn du wirklich wissen möchtest, was du tun kannst. Jetzt haben wir Microsoft 365 schon mal ein bisschen angesehen. Meine Recherche hat gesagt, Nummer 2, logisch, wundert niemanden, Google Workspace, Google Cloud, müssen wir eigentlich nicht ausführen, ist vollkommen klar. Das Problematische wirklich aus meiner Sicht daran ist, dass halt einfach Google Workspace und Google Cloud gerade in der Online-Zusammenarbeit sowas von gut funktioniert, und zwar einfach viel, viel besser funktioniert als Microsoft, dass es einfach schwierig ist, wenn man das mal gewohnt ist, wie reibungslos das funktioniert, sich davon zu entfernen.
Was wir da haben, ist zum Beispiel mal so ein Beispiel eines etwas besseren Versuchs von Souveränität. Gerade bei Google Workspace gibt es gerade eine Zusammenarbeit mit Schwarz-IT, Stackit, die Google-Lösung bei sich hosten, vollkommen getrennt von amerikanischen Servern, ohne Zugriff von Google, sicherlich mit Unterstützung von Google-Mitarbeitern, weil so ein großes System am Laufen zu halten ist schwierig. Das ist ein Ansatz, weil es eben auch rechtlich komplett getrennt ist. Was eventuell funktionieren kann, hilft uns aber noch nicht dabei im letzten Punkt der Souveränität, nämlich, dass wir es selber können, weil wir sind natürlich dann darauf angewiesen, dass Google weiter neue Versionen der Software zur Verfügung stellt.
Damit machst du das Tor zu einem neuen Thema auf, was Souveränität noch bedeutet, oder? Also ja. Wir haben ja jetzt bisher darüber gesprochen, dass wir uns wünschen, dass die Daten unsere sind, was bedeutet, ich habe immer den Zugriff plus minus, wenn ich mir es wünsche und mir nicht jemand von außen das abschalten kann. Und B, dass auch niemand unter die Mutterhaube gucken kann und dass es meine Daten sind. Und du bringst jetzt das dritte Stichwort ins Spiel, nämlich, dass wir es eigenständig können. Was steckt da dahinter aus deiner Sicht?
Eigenständig können heißt ja, oder zumindest zwischen mehreren Anbietern aus mehreren Weltregionen wählen können. Es könnte jetzt sein, dass es ein indisches Office-Paket, um mal bei dem Softwarebereich zu bleiben, gibt und noch drei andere, wo man sagen kann, wenn dieser Vendor-Lock-on nicht wäre, wo ich sagen könnte, okay, Microsoft gefällt mir nicht, den traue ich nicht, also gehe ich jetzt zu Indosoft und mache das halt da. Das heißt, wenn es genug freie, starke Anbieter geben würde, könnte man ja auch zumindest sagen, wir haben Alternativen, noch schöner wäre es natürlich und mehr sicherer wäre es, wenn wir in der Lage wären, ein entsprechendes europäisches Angebot zu haben. Und vielleicht an der Stelle, wir haben ja in unserem IT-Unternehmerverband eine Liste mit Softwarepaketen zusammengestellt und europäischen Alternativen. Es ist ja nicht so, dass es nicht so für so ziemlich alles eine europäische Alternative geben würde. Darum sage ich ja auch, für eine Firma wie Trivisto wäre die Umstellung relativ einfach. Die Schwierigkeit ist eigentlich, wenn große Unternehmen diesen Skaleneffekt brauchen, es können diese noch sehr kleinen oder auch mittleren Unternehmen können halt nicht eben 80.000 Arbeitsplätze weltweit für irgendeinen Konzern zur Verfügung stellen, das skalieren und das am Laufen halten. Das heißt, es ist auch die Fähigkeit auszuführen. Das gehört eben zur Souveränität eben auch dazu.
Das sind wir dann relativ schnell in dem politischen Bereich der Verantwortung. Das ist ja das, was du vorhin angeprangert hast, dass du gesagt hast, hey, wenn jetzt ein ganzer Freistaat auf Microsoft umstellt, eigentlich liegt es genau in deren Verantwortung, dafür Geld zur Verfügung zu stellen, so eine autarke, in Anführungsstrichen souveräne eigene Lösung auch zu fördern und zu pushen. Oder? Eines der größten Probleme, die wir natürlich dann haben am Platz 3 ist AWS, Amazon, AWS. Warum ist das ein Problem? Was denkst du?
Vielen Leuten ist das ja gar nicht so bewusst. Zum Beispiel benutzen wir einen europäischen CM-Anbieter. Der hostet seine Lösung allerdings in AWS. Und es gibt unglaublich viele Softwarelösungen, die dann auch gar nicht aus Amerika kommen müssen, wo man dann sagt, hey, das ist ja toll, da haben wir mal was anderes. Aber zum Schluss liegen die Daten regelmäßig dann wieder in AWS, weil gerade diese skalierbaren Softwarepakete kann AWS extrem gut. Das heißt, AWS ist unter ganz vielen Softwarelösungen, ich weiß nicht, wie viele Shop-Lösungen von europäischen Geschäften in AWS gehostet werden. Das heißt, AWS ist der große Hoster und letzten Endes der, wo fast alle hinlaufen, wenn man billig, schnell viel Speicherplatz und Rechenkapazität haben will. Und die bieten die eben auch zum Preis an, wo so ohne weiteres keiner mithalten will. Sicherlich auch, weil sie keine Steuern in Europa zahlen. Im Gegensatz zum europäischen Anbieter, der hier ja alles zahlen muss.
Das bedeutet also an der Stelle auch wieder erstens, es gibt natürlich den Zugriff von Amerika auf diese Daten. Und es gibt natürlich an der Stelle, auch da es ein amerikanisches Unternehmen ist, eigentlich die Möglichkeit, mit den Daten zu tun, was man möchte, auch wenn sie in Frankfurt oder sonst wo liegen.
Ja, was man vielleicht auch sehen muss, ist, auch wenn das Szenario extrem unwahrscheinlich ist, wenn die Amerikaner auf die Idee kommen, einen Teil der Cloud für uns abzuschalten, weil wir zum Beispiel bei den Zölle nicht mitspielen oder sonst irgendwas zu machen, dann bricht hier die komplette Wirtschaft zusammen. Das hört sich zwar krass an, aber wenn jedes zweite Unternehmen, weil es wichtige Komponenten in ihrem Workflow aus Amerika haben oder ihr ERP da gehostet haben und das wird abgeschaltet, dann brechen hier die Lieferketten, Zahlungsströme und alles zusammen. Und vielleicht, das fehlt, glaube ich, in deiner Fünferliste, wir geben gerade das letzte europäische Zahlungssystem auf, zugunsten von Debitkarten, die komplett über Visa und Mastercard gemacht werden. Das heißt, dass dann alle Nicht-Bargeldzahlungen in Europa über amerikanische Anbieter laufen, die amerikanischen Anbieter daran verdienen und wenn das abgeschaltet wird, wir nur noch mit Bargeld durch die Gegend laufen können.
Wenn es es denn dann noch gibt.
Ja, wir versuchen es gerade abzuschaffen. Unter dem Aspekt nochmal kurz nachdenken. Wenn wenn die Karte nicht mehr läuft, ist so ein 50-Euro-Schein gar nicht so blöd.
Also, wir haben hier in der Schweiz Weihnachtsmärkte, wo die Aussteller inzwischen gezwungen sind, digitale Zahlung anzubieten. Und wir haben sogar die Fälle, wo es inzwischen eigentlich untersagt war, dass Bargeld angenommen wird. Das ist jetzt gekappt worden. Von daher eine spannende Entwicklung, ohne das weiter werten zu wollen an dieser
Stelle. Hier gibt es auch Weihnachtsmärkte mit reiner Kartenzahlung.
Ja, gut. Also wenn man so viel Poller vorne braucht, dann muss man da halt hin. Ja, nein, lassen wir das, wollen wir nicht weiter in die Tiefe gehen. Also, das heißt, was du mitnehmen kannst, ist, guck mal nach, ob nicht bei deinen Lösungen vielleicht doch AWS drunter steckt, auch wenn es gar nicht draufsteht. Auch wenn vorne draufsteht, made in Germany oder hosted in Germany, guck doch mal, ob die Daten bei deinem Anbieter nicht dann doch zu AWS weitergeschleust werden. Meine Nummer 4 ist Salesforce. Ja. Was will man dazu sagen? Lassen wir es einfach bei der Nennung, oder?
Ja.
Also ich denke, Salesforce ist vor allem dadurch bekannt, dass es ein sehr gutes Marketing macht, ähnlich wie Microsoft und in der gleichen Flughöhe wie Microsoft unterwegs ist, um weiter nicht werten zu wollen. Aber auch da hast du natürlich das Problem, dass sämtliche Daten in amerikanischer Hand sind. Und dann kommen wir zur Nummer 5. Achtung, Achtung, Achtung. Jetzt sind wir beim Thema KI. Jens.
Beim Thema KI sind wir auch wieder bei einer ähnlichen Marktdominanz. Allein die Großen liegen bei 80% und zumindest vor ein oder zwei Monaten war es noch so, dass trotz verschiedenster Startups in Europa die Marktanteile der Amerikaner weiter wachsen. Das heißt, trotz wirklich sehr, sehr positiver Ansätze, wie beispielsweise bei Mistral, schaffen wir es trotzdem nicht, Marktanteile zu gewinnen, sondern wir verlieren Marktanteile. Warum ist das so kritisch? Damit die KI funktioniert, müssen wir der KI auch die intimsten Firmendaten letzten Endes anvertrauen. Alles, was ich automatisieren oder auswerten möchte, muss ich ja der KI geben. Da gibt es dann natürlich durchaus Modelle, sowas on-premise oder lokal zu betreiben. Das ist jetzt auch, weil du das ja auch im Titel schon erwähnt hast, durchaus eine Option, wieder zu überlegen, mehr On-Premise zu machen. On-Premise kann ich kontrollieren, was an Verkehr rein und raus geht. Ich kann Verkehr aussperren. Ich könnte auch eventuell einen Kill-Switch blockieren. Das ist also durchaus so, dass wir einige Kunden haben, die sehr, sehr intensiv darauf hinweisen und darauf bestehen, dass wir, wenn wir KI oder sowas bei Ihnen machen, dass das on-premise sein muss. Mhm. Was auch ganz gut funktioniert, weil klar, so ein kleines ChatGPT-Modell, das lade ich nicht mal eben runter, aber zum Durchsuchen von PDFs und Antworten formulieren und so weiter brauche ich ja gar keinen, nicht das komplette aktuellste ChatGPT-Modell, sondern ich komme ja mit wesentlich kleineren Modellen zu sehr guten Ergebnissen. Aber die KI erfordert letzten Endes Vollzugriff auf die Daten, um zuverlässig arbeiten zu können. Und diese Arbeiten auf die Daten wird ja in der Regel nicht nur zugegriffen, sondern diese Daten werden auch zum Weitertrainieren des Netzes verwendet. Und das ist jetzt schon mehrfach vorgekommen, dass man Firmengeheimnisse aus ChatGPT rauskitzeln konnte, weil wenn man geschickt gefragt hat, ein lustiger und nicht so gefährlicher Fall, habe ich heute drüber gelesen. Es hat jemand ChatGPT wie eine verunsicherte Oma gefragt, um einen Aktivierungscode für Microsoft zu bekommen. Es hat funktioniert. Es hat einen gültigen Microsoft-Schlüssel ausgespuckt. Und mit ähnlichen Methoden kriegt man mit geschickten Fragen ist dazu irgendwas, was es aus irgendeinem Dokument, was natürlich auch nicht richtig geschützt war, aber was niemals jemand in dem Internet gefunden hätte, und Betriebsgeheimnisse enthalten hat, plötzlich in der Antwort ausgesprochen.
Jetzt haben wir 5 mögliche Sümpfe, Pitfalls identifiziert. Wenn du weiter gucken möchtest, wo du betroffen bist, fällt dir bestimmt ein guter Prompt ein, mit dem du ChatGPT und Co. fragen kannst, wo du noch über gucken kannst. Wenn du das spannend findest, kannst du hier in den Kommentaren natürlich einen entsprechenden Prompt gerne hinterlassen. Dann machen wir einen kleinen Challenge. Wer hat den besten Prompt, um meine möglichen Risikobereiche hier in meiner Softwareumgebung zu identifizieren? Und jetzt lass uns praktisch werden. Jetzt haben wir 25 Minuten über die möglichen Risiken gesprochen. Ich glaube, klar ist, man sollte etwas tun. Ganz praktisch, Hand aufs Herz, was kann man tun aus deiner Erfahrung, deiner Sicht, jetzt, heute oder morgen, wenn man etwas ändern möchte?
Wir hatten ja schon angesprochen, ab einer gewissen Firmengröße ist der einfache Austausch der relevanten Software kein Projekt für heute oder für morgen. Das heißt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es handelt sich um mittleres bis großes Unternehmen, wäre meiner Meinung nach der erste Schritt, eine Risikobewertung zu machen, also mal durchzugehen, welche Systeme haben wir, wo liegen die und welche Daten vertraue ich denen an? Ja, wenn ich auf dem amerikanischen AWS-Server die wöchentliche Kantinenspeisenkarte habe, viel Spaß beim Lesen. Wenn da alle Patentschriften im Klartext drin sind, auch von den Sachen, die ich noch nicht veröffentlicht habe, sollte man drüber nachdenken. Das heißt, diese Analyse mal zu machen, welche amerikanischen Systeme setze ich ein? Und ich würde das auch nicht auf Amerika, ich würde die Asiaten, ganz besonders China, mindestens auf der gleichen Stufe sehen. Dann wäre der zweite Schritt, wo mache ich eigentlich mein Backup hin? Weil wenn ich in AWS meine Daten habe und mache das, was sehr bequem ist, das Backup auch gleich in AWS, dann sollte ich vielleicht überlegen, ob ich mich wenigstens eine Kopie der Daten regelmäßig nach Europa auf Server oder sogar nach Hause hole. Dann wäre natürlich die
Frage. Mal ganz kurz, ich mache hier einen kleinen Aufruf. Wenn du das hörst, wenn du einen Anbieter kennst oder hast, wo du ein solches Backup ganz einfach und leicht in Europa machen kannst und wir den in die Sendung packen sollen, mach uns einen Kommentar. Wir lesen die Kommentare. Die negativen löschen wir natürlich, logisch, machen wir. Die guten lassen wir da. Und wenn du uns einen heißen Tipp gibst, wen wir hier in die Sendung holen sollen für europäisch Backup, bin ich dir dankbar, bringen wir hier in die nächste Sendung. Sorry für den Unterbruch. Oh.
Dann wäre natürlich Verschlüsselung und auch eine Teilung der Daten ist meistens relativ gut möglich. Das heißt, alle Daten, wo ich nicht möchte, dass da jemand drankommt, lade ich nur verschlüsselt ins Netz rein. Und es gibt auch die Aufteilung, dass ich die Klartextnamen oder Klartexte lokal speichere und sozusagen dann eine Hybridlösung rausmache. Einfach alles, um es so schwer wie möglich zu machen, an relevante Daten zu kommen und gleichzeitig auch wenigstens die Daten noch da zu haben und eben nicht komplett davon abhängig sein, wenn mir das jemand abschaltet, dann habe ich nichts mehr. Das sind so die kurzfristigen Schritte. Mittelfristig ist dann natürlich die Frage, wenn eine Software getauscht oder neu angeschafft werden soll, sehr ernsthaft in Erwägung zu ziehen, kostet mich der Umstieg auf einen europäischen Anbieter nur ein bisschen Komfort, dann sollte ich ernsthaft darüber nachdenken, ob es mir das nicht wert ist. Oder verliere ich wichtige Funktionalität im Bereich meiner Wertschöpfungskette, dann muss man natürlich überlegen, ob das sinnvoll machbar ist. Aber ich glaube, dass mal so eine interne Untersuchung im Unternehmen als erstes gut wäre, mal zu schauen, welches Potenzial hat man denn, kurzfristig und mittelfristig etwas zu ändern. Und gerade das Kurzfristige ist oft gar nicht so schwer und gar nicht so teuer, wie man im ersten Moment glaubt und gibt einem zumindest ein bisschen Sicherheit zurück.
Finde ich gut. Was ich wesentlich finde an dem Punkt ist, das ist ein Punkt, den wir selber angehen können. Es macht keinen Sinn, an diesem Punkt darauf zu warten, dass das jemand anders tut. Laut zu schreien, dass diese Datensouveränität von jemand anderem eingeführt werden muss, zum Beispiel auf dem nächsten bayerischen Digitalgipfel in Nürnberg, kann man zwar machen, ist aber nicht so erfolgreich. Wahrscheinlich ist besser, du tust selber was in deinem Einflussbereich und sorgst vor und wirst aktiv.
Ich denke, es ist auch immer gut, wenn du dir überhaupt mal die Risiken wirklich bewusst machst und nicht denkst, wird schon irgendwie gut gehen, aber eigentlich wissen wir gar nicht, wie es steht, sondern dass man das einfach mal auflistet und eine Prio-Liste macht, wo tut's am meisten weh und wie teuer ist es, in Anführungsstrichen, das zu beheben.
Finde ich wesentlich. Ich meine, wir kennen das alle, wenn es früher einen Stromausfall gab und auf einmal kein Telefon mehr da war und auf einmal im ganzen Unternehmen dann alles still war. Wir sehen das ja heute ein bisschen, wenn irgendeine große Software down ist oder das Internet langsam wird. Jeder für sich einzeln kann das nicht so beurteilen, aber die Leute, die an den Knoten dran sitzen, wenn die dann sehen, dass da massenhaft im Prinzip Probleme vorliegen, die sind sich dessen viel, viel mehr bewusst. Also das Ganze ist ein sehr, sehr seidenes Netz, oder ein sehr, sehr dünnes Netz mit seidenem Faden, an dem das Ganze hier heute hängt, unsere Kommunikation, unsere Wertschöpfung. In diesem Sinne, Jens, wir machen nächstes Jahr ein neues Interview. Gucken wir, wo wir dann in die Tiefe gehen, ob das wir einen weiteren Beitrag zur Datensouveränität leisten dürfen. In diesem Sinne danke ich dir für die Ausführung, für das Mahnen und Hinweisen. Wir haben den Jens hier drunter verlinkt, wenn du mit ihm in Kontakt treten möchtest. Heller Kopf, der viel weiß, in diesem Sinne. Herzlichen Dank dir nach Nürnberg. Bis bald. Bis
zum nächsten Mal. Holger, vielen Dank. Tschüss.